Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn wochenlang Unterricht ausfällt oder auf digitaler Sparflamme läuft, dann hat das auch Folgen für unsere Volkswirtschaft. Der gehen langfristig durch die jetzt entstehenden Bildungsdefizite etwa 2,5 Billionen Euro durch die Lappen. Das prognostiziert der Bildungsökonom Ludger Wössmann. Mehr dazu gleich im Interview mit ihm. Am Mikrofon begrüßt Sie Regina Brinkmann. Hallo. In der vergangenen Woche hatten die Kultusminister der Länder ja beschlossen, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder vollständig öffnen und in den Regelbetrieb zurückkehren sollen. Während manche Eltern sich wohl nichts sehnlicher wünschen, als dass im Herbst ihre Kinder wieder regelmäßig in die Schule gehen können, gibt es noch viele Fragezeichen und auch Kritik, zum Beispiel am Verzicht auf die Abstandsregeln. Damit kippten die Kultusminister den Infektionsschutz, bemängelt beispielsweise die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das sind gesundheitliche Bedenken, pädagogische gibt es auch noch. Uns sollen heute mal die wirtschaftlichen Bedenken interessieren. Reden wir drüber mit Ludger Wössmann. Er ist Bildungsökonom am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München. Guten Tag, Herr Wössmann.
Guten Tag.
Herr Wössmann, wie bewerten Sie den Beschluss der KMK, das nächste Schuljahr wieder regulär zu starten?
Ja, insgesamt halte ich das für sehr positiv. Es ist jetzt in den letzten Monaten sehr viel Unterricht ausgefallen. Das ist eine große Belastung für die Kinder, für die Familien natürlich auch. Und wenn wir jetzt wieder ein bisschen mehr in normalen Austausch kommen, wenn die Kinder sozial miteinander interagieren können und wieder richtig lernen können, ist das absolut begrüßenswert. Die große Frage ist natürlich, wie weit man das durchziehen kann. Die KMK-Richtlinie ist ja auch so, dass man sagt, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, und das ist ja auch richtig so, und da müssen wir jetzt abwarten, was denn passiert, wenn im Sommer die Leute wieder mehr reisen und wenn dann im Herbst und Winter wieder anderes Wetter kommt. Ich fürchte, hier und da wird es wieder lokale oder auch regionale Schulschließungen geben, und dann muss man ja auch darauf vorbereitet sein und überlegen, wie denn Unterricht dann stattfinden soll.
Und sind die Schulen darauf vorbereitet?
Ja, das ist die große Frage. Es sind natürlich jetzt, ich sag mal, so rund ein Drittel der Wochen eines Schuljahres an Präsenzunterricht bisher ausgefallen. Das ist ein großer Verlust. Und wir wissen, dass Videounterricht beim Lernen zu Hause die ganz große Ausnahme war. Es gibt ein paar Befragungen, da sind dann vielleicht höchstens 15%, wo das wirklich stattgefunden hat. Da fehlt natürlich die Arbeit der Pädagogen, die die Inhalte erklären und vermitteln. Und wir müssen natürlich dahin kommen, dass wir nach den Sommerferien, wenn es wieder zu Schließungen kommt, dass das dann besser läuft. Wir wissen auch, dass viele Kinder und Jugendlichen sich jetzt in den letzten Monaten in Wirklichkeit so gut wie gar nicht mit schulischen Inhalten beschäftigt haben. Und hinzu kommt natürlich, in diesem Bereich ist Stillstand Rückschritt. Es wird vieles vergessen und dann ist der Schaden noch weit größer als der ausbleibende Unterricht selbst.
Schauen wir mal langfristig, Herr Wössmann. Also welche langfristigen Folgen hat dieser Unterrichtsausfall für die Kinder und Jugendlichen?
Ja, es gibt umfangreiche Forschung dazu, die zeigt, dass Schulbesuch und die dann erworbenen Kompetenzen eben sehr wichtig sind und sich sehr stark auf den späteren wirtschaftlichen Wohlstand auswirken. Für Deutschland zeigen die Ergebnisse, dass so das Lernen von einem Drittel Schuljahr im Durchschnitt mit rund 3-4% geringerem Erwerbseinkommen einhergeht. Und das gilt dann für das gesamte Berufsleben. Das ist also ein Verlust, der sehr langfristig ist und noch dann deutlich schwerer wiegt als allein der Wirtschaftseinbruch, den wir jetzt in den letzten 2-3 Monaten hatten. Und der ist ja schon schlimm genug. Also die langfristigen Auswirkungen auch aus ökonomischer Sicht werden schon sehr bedeutend sein.
Gibt es denn noch Möglichkeiten, diese Entwicklung aufzuhalten, also Bildungsinhalte beispielsweise nachzuholen?
Ja, da haben jetzt die verschiedenen Bundesländer auch unterschiedliche Konzepte. Es gibt in einzelnen Bundesländern die Ideen, in den Sommerferien gerade für benachteiligte Kinder, schwache Lernende, Kinder aus sozial schwachen Hintergründen extra Angebote zu machen. Vielfach denkt man dabei jetzt eben auch über Digitalangebote nach. Da ist die große Frage, wie sehr man denn wirklich diejenigen erreicht, die erreicht werden müssten. Ich glaube aber, alles, was man da tun kann, sollte man unbedingt tun. Und dann, wenn wir wieder in die Schulen kommen, müssen wir natürlich den Fokus darauf legen, möglichst schnell die Dinge zu vermitteln, die auf denen dann weiteres Lernen aufbaut. Und ich glaube, dazu ist es jetzt auch wichtig, dann den Lehrplan dieses und des nächsten Schuljahres nochmal genauer anzuschauen und gezielt Dinge herauszunehmen, wo man sagt, die sind jetzt vielleicht nicht so zentral dafür, für die weiteren Schritte, weil ich glaube, gänzlich werden wir das, was ausgefallen ist, nicht aufholen können. Und dann ist es wichtig, dass man gezielt überlegt, was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind und sich jetzt darauf fokussieren, dass die trotzdem vermittelt werden können.
Was ist denn wirklich wichtig aus Ihrer Sicht?
Ja, es sind natürlich die Basiskompetenzen, die Grundlagen im sprachlichen Bereich, im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und auch in diesen Fächern jeweils kann man sicherlich drüber nachdenken, was sind die wichtigsten Grundlagen, was sind Vertiefungen und dann ist es wichtig, diese Grundlagen unbedingt zu vermitteln. Und wenn wir diese Grundlagen nicht haben, dann wird eben auch im nächsten und übernächsten Schuljahr man immer wieder dahin kommen, dass der Unterricht stockt, weil die Grundlagen nicht da sind.
Sagt Ludger Wössmann, Bildungsökonom vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wössmann.
Ich danke Ihnen.
In den letzten Wochen haben wir ja oft über die Abi-Prüfungen berichtet. Die sind in den meisten Bundesländern inzwischen nun durch und jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf den feierlichen Abschluss. Der findet in vielen Schulen eher im kleinen, ja vielleicht nüchternen Rahmen statt. Es sei denn, die Schule bucht ein Autokino. So ein Freiluftkino bietet ja die Möglichkeit, die Abschlusszeugnisse ziemlich virensicher zu überreichen. Aber atmosphärisch? Ist das wirklich eine Alternative zur rauschenden Party in der Stadthalle? Und wie wird das Ganze organisiert? Antworten auf diese und andere Fragen hat Simon Schomeker in Mülheim an der Ruhr gefunden, bei der Abschlussfeier der Willy-Brandt-Gesamtschule.
11 Uhr morgens am vergangenen Freitag. Das Autokino auf dem Flugplatz Mülheim-Essen steht voller Fahrzeuge. Gebannt hören die Insassen per Radio der Lehrerband von der Willy-Brandt-Gesamtschule Mülheim zu. Mit mehreren Kameras auf die Leinwand gebracht, begrüßen die Pädagogen den diesjährigen Abiturjahrgang. Passende Texte inklusive.
Es gibt kein Gedränge, keine Menschenmenge. Wir sitzen hier voneinander weit entfernt. Im Autokino mit Schnips und Chino. Und warten freudig auf exakt diesen Moment.
Auch Charlotte Köhler und Philipp Hoffmann sind mit ihren Familien gekommen. Denn in wenigen Augenblicken werden sie auf der Bühne des Kinos ihre Abi-Zeugnisse bekommen. Noch wenige Wochen zuvor sah es so aus, als müssten wegen Corona sämtliche Feiern ausfallen.
Also bei mir sind tatsächlich, als ich das gehört habe, ein paar Tränen geflossen, weil ich das eben so traurig fand, weil das so der Abschluss, der Höhepunkt.
Natürlich war man erstmal sehr enttäuscht, vor allem die Mottowoche, auf die ich mich besonders gefreut.
Aber ich finde mit der Zeugnisverleihung hier im Autokino haben wir einen sehr guten Ersatz, der auch einzigartig ist. Daran wird man sich auf jeden Fall sein ganzes Leben daran erinnern.
Matthias Cox, stellvertretender Schulleiter, wollte der Abiturientia trotz aller Umstände einen würdigen Abschluss bereiten. Die Zeugnisse einfach per Post zu verschicken, wäre für ihn keine Alternative gewesen.
Dann haben wir irgendwann gesagt, ja, dann fahren die mit dem Autokorso an der Schule vorbei und dann reichen wir so ins Fenster das Zeugnis und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, wir haben in Mülheim doch ein Autokino, da haben wir dann Kontakt hergestellt und ab da gingen alle Ampeln auf grün.
In der Corona-Krise darf das Auto eigentlich nur für den Toilettengang verlassen werden. Aber die Schülerinnen und Schüler müssen ja trotzdem zur Bühne kommen, also hatten sie diese Idee. Fünfergruppen werden per WhatsApp aufgerufen. Untermalt von einem Musikstück ihrer Wahl gehen sie nach vorne. Jeweils eine Person kommt auf die Bühne, nimmt ihr Zeugnis entgegen und wird dabei gefilmt, erklären Charlotte und Philipp.
Da haben wir uns vorab schon mal selber organisiert, wer mit wem geht. Und deswegen sind die Freundesgruppen irgendwie schon so ein bisschen geblieben.
Und dann kam die Nachricht, wir sollen loslaufen und dann ging es schon los.
Die Lehrkräfte halten bei der Übergabe durch einen Tisch den Mindestabstand ein. Auf Händedruck wird verzichtet. Dafür gibt es für jede Person, die die Bühne verlässt, ein ordentliches Hubkonzert. Nach etwa 2 Stunden ist die Zeremonie vorbei. Ein Abiball in der Mülheimer Stadthalle wäre länger, geselliger und feuchtfröhlicher ausgefallen. Charlottes Mutter Ulrike Köhler hat den direkten Vergleich.
Wir kennen das von unserem Sohn, das war natürlich viel festlicher, das ganze Ambiente. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit gebannt, weil das war so schön. Richtig toll. Wetter hat mitgespielt. Hatte ja schon was Star-ähnliches, ne? Sag ich mal, so Riesenleinwand. Man sieht man das sonst so großartig, ne?
Auch Matthias Cox ist zufrieden. Besonders hat ihn gefreut, seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler noch einmal persönlich zu sehen. Außerdem war der Platz nicht so begrenzt wie in der Schulaula. Dort findet sonst die Übergabe statt, vor maximal 400 Gästen.
Wir hatten heute ungefähr 240 Autos hier. In jedes Auto durften 5 Leute. Also es waren deutlich mehr Menschen bei der Zeugnisverleihung, als das in den letzten Jahren so war. Und es war nicht so laut wie sonst, wenn man so vor der Bühne steht. Aber der Sound so aus den Autoradios schwang hier so über den Platz und das war schon gut.
Endlich Abi, haben wir eben gehört. Und vielleicht geht's danach ins Jurastudium. Kein einfaches Studium. Da lichten sich die Reihen dann ziemlich massiv im Laufe eines Studiums. Um die 25% schmeißen hin. Diejenigen aber, die sich durch Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht und diverse Nebengebiete gekämpft haben, erwartet nach etwa 5 Jahren das sogenannte erste Staatsexamen und nach dem anschließenden Referendariat das zweite. Jeweils mit schriftlichem und mündlichem Teil. Macht es dabei einen Unterschied, ob im Mündlichen die Prüfer vor allem Männer sind oder ob zumindest vielleicht doch eine Frau mitprüfen darf? Ja, sagt eine Studie aus Nordrhein-Westfalen, in der 18.000 Prüfungsergebnisse analysiert wurden. Wie lässt sich das nun ändern? Die Diskussion darüber fasst Peggy Fiebig für uns zusammen.
Fritz hat es geschafft. Im März, noch kurz vor Corona, hat er sein erstes Staatsexamen abgelegt. Auch ihm saßen in der mündlichen Prüfung ausschließlich Männer gegenüber.
Bei mir waren es 3 Männer und wir hatten in der Gruppe 2 Männer und 2 Frauen, also unter den Prüflingen. Und es schien mir so, als wären die Frauen damit nicht so ganz zufrieden gewesen und hätten vorher so ein bisschen Respekt davor gehabt, in eine Gruppe zu gehen, wo nur männliche Prüfer sind.
Letztendlich ist es bei seiner Prüfung gut gelaufen. Auch alle anderen waren mit ihren Ergebnissen zufrieden, erzählt der frischgebackene Jura-Absolvent. Doch das ist nicht immer so. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen. Ausgewertet wurden dabei insgesamt 18.000 Ergebnisse des ersten und zweiten juristischen Staatsexamens. Für Frauen, so das Ergebnis, stieg die Wahrscheinlichkeit, die nächsthöhere Notenstufe zu erreichen, wenn mindestens eine Frau mitprüfte. Bei einer reinen Männerprüfungskommission schafften dagegen männliche Kandidaten deutlich häufiger den Sprung, beispielsweise zum begehrten Prädikat. Auch bei identischen Vornoten. Höchste Zeit zu handeln, findet die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes Maria Versig.
An der Stelle, das wissen wir alle, geht es ja um Karrierewege und um Möglichkeiten, die eine bestimmte Note eröffnet oder eben auch verschließt. Und dass wir hier also diesen Geschlechterunterschied haben, aber eben auch die Tatsache, dass er verschwindet, wenn eine Frau in der Prüfungskommission sitzt, das zeigt uns doch, dass es strukturelle Diskriminierung gibt, dass es vielleicht auch unbewusste Vorurteile gibt, die hier wirken. Und diese ganzen Mechanismen müssen wir besser verstehen, aber wir müssen uns auch überlegen, mit welchen Instrumenten wir das bekämpfen können. Es geht einfach um Wissen und Handeln in diesem Bereich, was eben getragen ist von dem Verständnis, wir wollen eine faire Prüfung für alle.
Laut einer Umfrage des Deutschen Anwaltvereins bei den Landesjustizministerien sind im Schnitt nur etwa 20-30% der Prüfungskommissionen im juristischen Staatsexamen gemischt besetzt. Heißt, es ist mindestens eine Frau dabei. Das größte Problem derzeit? Es melden sich zu wenige Juristinnen, die bereit sind, in den Staatsexamina zu prüfen. Woran das liegen könnte, versucht der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt zu erklären.
Da kann man eigentlich nur mutmaßen. Es ist ja immer noch so, dass Frauen doch einen größeren Teil der Erziehungsleistung erbringen. Da ist ja das Patriarchat noch wirkmächtig. Und von daher gehen wir davon aus, dass insbesondere in der ganzen Phase, bis die Kinder aus dem Haus sind, also von 30 bis 50, die weiblichen Kolleginnen, von denen wir ja sehr, sehr viele haben, auch im Justizbereich, da mit zusätzlichen Aufgaben sich eher zurückhalten als die Männer.
Die Berliner Senatsverwaltung hat bereits vor einem Jahr und kürzlich noch einmal mit dem Juristinnenbund zusammen einen Aufruf gestartet, um Richterinnen, Staatsanwältinnen und Verwaltungsjuristinnen zu einer Prüfungstätigkeit zu motivieren. Helfen könnte dabei eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung, meint Tanja Brexel vom Deutschen Anwaltverein, die dann natürlich für Frauen und Männer gleichermaßen gelten würde.
Bei Anwältinnen ist aber besonders zu berücksichtigen, dass sie ja bereits schon durch den Gender Pay Gap und den Gender Care Gap besonders betroffen sind. Die Anwältinnen verdienen 24% weniger als die männlichen Kollegen und die Frauen bringen nach Erkenntnissen des Familienministeriums vom letzten Jahr 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Also könnte für Sie ja eventuell ein Zuschuss ein größerer Anreiz sein, Stichwort Kinderbetreuung. Die Vergütung müsste also schon wenigstens einen Kostenausgleich für die Kinderbetreuung darstellen.
Man müsse aber weitergehen, fordert Maria Versig vom Juristinnenbund. Der Ansatz, mehr Prüferinnen zu gewinnen, sei zwar richtig, aber nur ein Pflaster auf der Wunde.
Und die Wunde ist eigentlich diese strukturelle Diskriminierung, die in dem Prüfungswesen angelegt ist. Ich denke, dass es notwendig ist, dass wir auch jetzt in dieser Generation hier endlich einen Wandel hinbekommen. Und natürlich muss ein Teil davon sein, dass wir es endlich schaffen, dass Frauen gleichberechtigt repräsentiert sind in allen Bereichen der Justiz und der Anwaltschaft und auch der juristischen Ausbildung dann eben. Aber wir müssen es auch schaffen, dass in unserem Fach diese Reflexion von Diskriminierung nicht etwas ist, was nur den Frauen vorbehalten ist. Also ich würde mir auch wünschen, dass die männlichen Kollegen sich da dem stärker öffnen.
Grenzüberschreitende Hochschulkooperationen, die sollen Hochschullehrende, Forschende und Studierende in der EU mehr und mehr vernetzen. Passend dazu gibt es seit 2019 das EU-Förderprogramm European Universities. Es will außerdem erreichen, dass größere gemeinsame Hochschulen entstehen. In unserer dritten Folge zu den European Universities geht es um die Strukturen, die da aufgebaut werden. Wissenschaftsjournalist Timo Brömme sprach per Videokonferenz mit zwei Vertretern der Europäischen Hochschulallianz in Frankreich und Ungarn.
Man lernt jeden Tag etwas dazu. Heute habe ich bei Null angefangen und jetzt beherrsche ich Werkzeuge, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie je brauchen würde.
Gilles Subra ist Forscher und Professor für Chemie an der Universität von Montpellier in Südfrankreich. Er ist zugleich Koordinator seiner Universität für die Europäische Hochschulallianz Charme EU, zu der noch die Partneruniversitäten Barcelona, Budapest, Utrecht und das Trinity College Dublin gehören.
L'Allianz Charme est composée de 5 universités, dont l'Université de Montpellier, donc il y a l'Université de Barcelone.
Diese europäischen Allianzprojekte mobilisieren viele Menschen. Es sind äußerst transformative und ehrgeizige Projekte, die sich auf viel Fachwissen in der Universität stützen müssen.
Ces projets d'Allianz européenne mobilisent énormément de personnes, c'est des projets extrêmement transformants et ambitieux qui donc ont besoin de se reposer sur beaucoup de compétences dans l'université.
Meine Aufgabe besteht darin, für die Universität Montpellier die Zusammenarbeit zu koordinieren. Ich bin gewissermaßen das Bindeglied zwischen den verschiedenen Abteilungen und Kollegen in den Bereichen Governance, Bildung und Forschung.
Durch die Corona-Krise musste der Unterricht auch in Montpellier von einem Tag auf den anderen auf online umgestellt werden. Da Gilles Subra Chemiker ist, kamen wir auf die Ähnlichkeit zwischen Molekülen und Menschen, wenn sie durch eine Trennscheibe kommunizieren müssen.
Les molécules dans un flacon, elles peuvent réagir entre elles en se rencontrant.
Moleküle können miteinander reagieren, wenn sie in einem Fläschchen aufeinandertreffen. Wir interagieren, indem wir miteinander reden. Klar hat die Online-Universität ihre Beschränkungen, denn wie die Glaswand die Moleküle daran hindert, sich zu verständigen, können auch wir virtuell nicht so kommunizieren wie im persönlichen Verkehr auf dem Campus, leider. Ja, es ist in gewisser Weise wie die Osmose, denn nicht alles kommt durch die Trennschicht. Wir müssten immer noch durch die Wand des Bildschirms gehen, um uns zu treffen, damit eine wirkliche Osmose stattfindet.
Ein interessantes Bild, diese Analogie von Molekülen und Menschen, die Hindernissen zum Trotz miteinander kommunizieren. Das Beispiel der Hochschulallianz Charme EU zeigt, wie das zwischen hochkomplexen Organisationen wie Universitäten in verschiedenen Bildungssystemen gelingen kann. Als wegen Corona die Campusse geschlossen waren, ging die Zusammenarbeit der 5 Partneruniversitäten trotzdem weiter. Auch in Budapest, wo wir mit Katalin Nemeth sprechen.
Ich arbeite im International Office der EÖTVÖS-Lorraine-Universität. Und bei Charme leite ich die Arbeitsgruppe Mobilität.
Es sollen ja Modelle für eine gesamteuropäische Universität erprobt werden.
Az Európai Egyetemi Szövetségünknek munkájának a lényege az az, hogy egy Das Wesentliche an der Arbeit unserer Europäischen Hochschulallianz ist, dass wir versuchen, eine von Grund auf neue Struktur aufzubauen. Diese Struktur soll so beschaffen sein, dass sie später auf andere Bereiche der Partneruniversitäten angewendet werden kann und dass sich damit die Allianz immer weiter vertieft. Gleichzeitig ist die Modellbildung für andere europäische Universitäten und sogar für außereuropäische Universitäten für uns sehr wichtig.
Charme EU ist eine von den 17 ersten Allianzen, die im November 2019 mit dem Förderprogramm der EU ihre Fahrt aufgenommen haben.
Ich kenne kein vergleichbares Kooperationskonzept. Charme EU ist in Arbeitsgruppen organisiert. Das heißt, dass jeweils eine andere Arbeitsgruppe für einen Hauptbereich unserer Allianz verantwortlich ist. Die Mitglieder jeder Gruppe stammen aus allen 5 Partneruniversitäten des Konsortiums. Somit ist jede Universität in jeder Arbeitsgruppe vertreten. Es gibt zum Beispiel eine eigene Arbeitsgruppe für die Koordination. Eine weitere Arbeitsgruppe heißt Future Management and Governance Design, die die optimale Gestaltung der Zusammenarbeit und Leitung für die Zukunft ausarbeitet. Und jetzt läuft ein konkretes Projekt an, ein einjähriger Masterstudiengang, an dem wir unsere neue Struktur testen werden, um sie weiterzuentwickeln.
Die kooperativen Strukturen wurden weltweit durch Corona auf eine harte Probe gestellt. Gilles Zubra will die Lehren daraus in die europäische Hochschulkooperation einbringen. Er sieht echte Entwicklungsmöglichkeiten für die kollektive Weiterentwicklung der Lehre.
Der TikTok-Boykott gegen den Wahlkampfauftakt von Donald Trump ist gleich auch Thema bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.